Ja, wir haben hier den Predigttext von dem heutigen Sonntag. In meiner Bibel oder in der Lutherbibel ist überschrieben mit das neue Gottesvolk. Und unser Predigtthema heißt Mitarbeiter und Priester in der Gemeinde. Wir sind ja in einer Predigtreihe, wo es um die Gemeinde geht, und wir haben schon einige Predigten gehört zu den Themen, die in dem Zusammenhang wichtig sind. Zum Beispiel, wozu ist die Gemeinde da, hat uns Christian Benzel ausgelegt. Oder Glieder der Gemeinde, über die Mitgliedschaft haben wir schon gehört, über die Leitung in der Gemeinde. Auch das war ein Thema, und heute eben Mitarbeiter und Priester. Mitarbeiter und Priester, betrifft dich das? Betrifft mich das? Okay, wenn ich hier vorne stehe, wahrscheinlich doch irgendwie. Aber wie weit trifft es dich? Und so wollen wir zuerst einmal diesen Text lesen. Ihr könnt in eurer Bibel aufschlagen. Es ist im ersten Brief des Petrus, das zweite Kapitel, die ersten 12 Verse. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt, als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworfen ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihn, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Ich möchte beten. Herr, hab Dank für dein Wort. Hab Dank, dass es niedergeschrieben ist, dass wir es hören können, lesen können. Ja, und du willst zu uns reden. Zu jedem Einzelnen, durch dein Wort. So wollen wir jetzt auch darauf hören, was du uns sagen willst in deinem Wort. Amen. Ja, Mitarbeiter und Priester, welche Voraussetzungen braucht es denn, um ein solcher Mitarbeiter zu sein? Natürlich kann man das studieren, sind einige aus Schloss Klaus hier. Herzlich willkommen auch. Aber wer ist angesprochen? Und ich glaube aber, dass jeder von uns angesprochen ist. Jeder in seiner Rolle und in seiner Position. Ich finde es interessant, wie Petrus diesen Abschnitt beginnt. Im Vers 1 ist zuerst mal die Rede davon, so legt nun ab alle Bosheit, Betrug und so weiter. Und hier geht es nicht darum, wer wie viel Bosheit oder Betrug oder Heuchelei hat oder wer die meisten Minuspunkte gesammelt hätte. Um das geht's nicht, sondern ich glaube, dass das jeden Menschen betrifft, was Petrus hier sagt, dass wir ablegen sollen. Bosheit. Bosheit kann beginnen mit ein ganz bisschen Heimtücke, vielleicht Schadenfreude. Kinder können das wunderbar, aber auch Erwachsene. Hinterlist. Vielleicht eine kleine Gemeinheit. Jemand etwas in den Weg legen. Oder das, was im Weg liegt, nicht wegräumen, wenn man es sieht. Schauen, wer drüber stolpert. Oder bis hin zu deutlich gezeigter Gehässigkeit. All das kann Bosheit sein. Oder Betrug. Das muss jetzt nicht der Millionenbetrug sein, wie man es vielleicht in den Medien hört. Läuft ja gerade wieder so ein Untersuchungsausschuss. Nein, Betrug, auch der kann im Kleinen beginnen. Nicht die ganze Wahrheit sagen. Eine kleine Notlüge. Die Mehrwertsteuer nicht zahlen wollen, wenn uns jemand was repariert. Aber auch Betrug beim Spiel, Mogeln, Schummeln in der Schule. Wo fängt es an? Schwindeln. All das ist auch Betrug. Oder Heuchelei. Heuchelei beginnt bei Scheinheiligkeit, Unaufrichtigkeit oder wenn wir einfach eine Maske aufsetzen und unsere wahren Gedanken nicht zeigen oder zeigen wollen. Wenn wir vielmehr einer Erwartungshaltung entsprechen wollen, die von uns eben erwartet wird, wo auch immer das ist. Wir entsprechen dem aber nicht, wollen es aber nicht zugeben, setzen eine Maske auf. Auch das wäre Heuchelei. Oder Neid. Neid. Wenn ich neidig bin, tut es ja niemand weh. Ihr seht es vielleicht gar nicht. Der andere sieht das nicht. Neid schadet eigentlich niemand. Außer mir selbst. Mir selbst sehr wohl. Worüber bin ich neidig? Wenn ein anderer vielleicht mehr verdient als ich, ein besseres Leben hat als ich. Oder üble Nachrede. Wie schnell kann das passieren, dass man über jemand etwas sagt, wo man sich nachher denkt, na, das hätte besser so nicht gesagt. Kann schnell passieren. Es kann auch systematisch werden. Heutzutage nennt man das Neudeutsch Mobbing. Gibt es viele Möglichkeiten in der Schule, im Beruf. Es kann Menschen vernichten, die üble Nachrede. All das soll man also ablegen, so sagt Petrus. Das passt nicht zu dem auserwählten Geschlecht, von dem dann in der Folge die Rede ist, im Vers 5, im Vers 9 und so weiter. Vielmehr sollen wir begierig sein nach der vernünftigen, lauteren Milch wie ein neugeborenes Kindlein. Begierig sein nach der lauteren Milch, wie ist ein Baby begierig? Ja, es schreit, sehr deutlich meistens. Und jedenfalls, die Mutter versteht ganz genau, was das Baby dann will. Es hat Hunger, es drückt es auch aus. Und mit dem vergleicht uns Paulus, auch wir sollen Hunger haben nach Nahrung, nach geistlicher Nahrung. Beginnend mit Milch. Der lautere Milch, so wie es ein Baby verträgt. Ein Baby bekommt kein Schnitzel oder Schweinsbraten, sondern es bekommt genau die Nahrung, die für das Baby eben passt. Und genauso sollen auch wir nach der Nahrung streben, die nach uns passt. Und diese Nahrung, die finden wir hier in diesem Wort. Für mich ist das einfach wunderbar, wenn man so eine Bibel hat. Da kann man einen Vers aufschlagen, ganz egal wo, ein Psalm, wo auch immer, und der kann dich erbauen, der kann für dich Nahrung sein. Das funktioniert bei einem Menschen, der vielleicht gerade lesen kann und sonst noch gar nichts gelernt hat, in keiner Schule war vielleicht. Aber es kann Nahrung sein. Und Und in diesem Wort, da gibt es aber die ganze Speisekarte drinnen. Das kann man studieren, nicht nur auf Schloss Klaus. Wie lange seid ihr dort? 4 Wochen, seit 4 Wochen, ja. Könnt ihr noch 4 Jahre, 40 Jahre dort sein. Ihr werdet noch immer Neues finden drinnen. Ich weiß nicht, wie oft ich die Bibel schon durchgelesen habe. Ich lese immer fortlaufend von vorn bis hinten und dann fange ich vorn wieder an. Aber es ist immer wieder Neues. Anders Buch liest man einmal, dann hat man es gelesen. Hier gibt es immer Nahrung, gibt es auch Schweinsbraten drin. Ja, manches versteht man vielleicht auch nicht oder verdaut man nicht. Kommt zur richtigen Zeit. Aber ihr könnt davon nie richtig satt werden. Aber ihr könnt so glücklich werden, wie dieses Baby hier. Ja, und diese Nahrung, die bekommen wir bei ihm, so wie es Petrus im Vers 4 sagt. Bei ihm bekommen wir den lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt ist. Paulus gebraucht hier ein Bild von einem Stein, von einem Eckstein, Petrus, sage ich mal Paulus. Petrus gebraucht hier dieses Bild von diesem Eckstein, von einem Stein, aus dem seine Gemeinde gebaut wird. Und da ist mir natürlich Steine eingefallen, wo wir gerne gebaut haben. Aus solchen Steinen kann man ein wunderbares Haus bauen. So. Aber ich bin nicht die Gemeinde. Ihr alle seid die Gemeinde. Und ich werde jetzt diese Steine durchgeben. Es darf sich jeder einen Stein nehmen und symbolisch hier das Gemeindehaus bauen. Damit. Wer will. Mal schauen, ob es ein schönes Haus wird. Aber ein Stein, der so in diesem Sackerl ist oder der in der Landschaft rumliegt, der hat keine Funktion. Der ist vielleicht ein Stein des Anstoßes. Ein Stein, der auf dem Feld liegt oder bei mir auf der Wiese, wenn ich mit dem Rasenmäher drüber fahre, dann stört er. Macht vielleicht sogar was kaputt. Aber ein Stein, und sei es nur so ein Duplostein, der hier da drauf gebaut wird, ihr könnt ruhig schon anfangen. Ja? Irgendwann werden wir sehen, ob das Haus fertig wird. Ich weiß es nicht. Ja, noch viel schönere und faszinierende Mauern ist für mich das, was ja hier zum Beispiel gebaut ist, was vor vielen Jahrhunderten gebaut worden ist, in Peru zum Beispiel, wo jeder Stein ganz genau zueinander passt. Es ist noch viel schwieriger, so eine Mauer zu bauen, als wie mit den Duplo noch dazu, wo es ja relativ, ja, einfach, ich habe euch keine komplizierten Steine dazugeben. Nur ganz einfache. Ja, ich bin gespannt, was das für eine Mauer wird. Aber wir werden es schon sehen. Auf jeden Fall, stell dir vor, du hast so eine Mauer in deinem Haus. In unseren Breitengraden ist sie ja meistens verputzt. Da sieht man die Steine dann oder die Ziegelsteine dahinter vielleicht gar nicht. Aber stell dir vor, in deinem Haus fehlt ein einziger Ziegelstein in einer Außenwand. Was passiert dann? Na, es wird schon. Stell dir vor, in deinem Haus fehlt ein einzelner Ziegelstein in der Außenwand. Was passiert? Da wird es kalt, jetzt im Winter vielleicht nicht so angenehm. Das Haus bricht noch nicht zusammen, aber der Stein fehlt, definitiv. Also ich würde das Loch dann reparieren irgendwie. Aber in der Gemeinde ist es genauso. Stell dir vor, in der Gemeinde fehlt ein Stein. Er macht ein Loch. Und jeder Stein hat ganz bestimmte Funktionen. Er hat die Funktion natürlich, dass er dieses Haus mitbaut. Er hat aber auch die Funktion, dass er die anderen Steine rundherum stützt oder die über ihm sind. Die könnten nicht dort sein, wenn nicht drunter einer wäre. Ich habe früher auch sehr, sehr gerne mit Lego gespielt und Duplo hat es damals noch nicht gegeben, Technik-Lego auch nicht. Aber mir waren die ganz einfachen Steine, die waren mir am liebsten. Und da habe ich immer versucht, ein möglichst großes Haus zu bauen, so richtig groß, Hochhaus, ja, mit vielen Stockwerken. Hat es natürlich auch Fenster und Türen gegeben und Dachziegel. Aber das Ziel war für mich immer, dass am Ende möglichst kein Stein überbleibt, dass alle Steine verbaut sind und dass dann natürlich ein Haus ist, ja, nicht so was Halbfertiges, ja. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Das Ziel ist, dass kein Stein überbleibt. Ist übrigens auch das Ziel unseres Herrn. Wir haben hier gelesen, im Vers 7, für die, die glauben, ist so ein Stein kostbar. Für jene, die sich hier einen Stein nehmen und glauben, daraus kann ich eine Mauer bauen, für die ist er kostbar. Für mich auch, weil ich will ja, dass die Mauer möglichst groß wird da. Für jene, die in dieser Mauer keinen Sinn sehen, in der Gemeinde keine Funktion sehen, die denken sich vielleicht, was soll so ein Stein hier in diesem Gebäude? Oder wenn die Mutter das Zimmer zusammenräumen soll und die Steine liegen rum, ärgert man sich vielleicht dran. Petrus verwendet hier das Bild, wenn man nicht dran glaubt, dass dieser Stein dazu gedacht ist, ein solches Haus zu bauen, dann wird er zum Ärgernis. Und ich glaube, dass das heute genauso ist. Entweder oder, da gibt es eigentlich kein Dazwischen. Entweder sehen wir in so einem Stein einen Sinn und eine Funktion oder eben nicht. Petrus hat diesen Brief an Christen geschrieben, die verstreut gelebt haben, vor allem in Kleinasien, in meistens kleinen Gemeinschaften am Anfang. Ja, vielen herzlichen Dank. Ist nicht ganz fertig. Ja, da fehlen noch ein paar. Aber auf der anderen Seite heißt es, da hätten auch noch ein paar Platz. Auf jeden Fall hat Petrus das an Gemeinden geschrieben, kleine Gemeinden, die auch noch nicht ganz fertig waren. Kleine Gemeinden, die in einer Umgebung gelebt haben, wo sie ja, unter Nichtchristen gelebt haben. Und auch wir, selbst wir Christen, sind hier in Österreich oder in Europa eine Minderheit. Wirklich überzeugte Christen, die glauben und die sich das bekennen trauen, sind eine Minderheit. Aber wir sollten, so wie dieses Haus, erkennbar sein für die, die rund um uns leben. Die sollten an uns erkennen, welche Funktion wir haben als Teil der Gemeinde. Als Mitarbeiter in der Gemeinde, nicht nur als Stein. Wir leben derzeit in einer Situation, und wir haben es vorhin auch im Gebet gehört, wo eine regelrechte Völkerwanderung stattfindet, vor allem aus muslimischen Ländern hier nach Europa. Was da abläuft, können wir vielleicht in der gesamten Dimension gar nicht einschätzen. Und viele Menschen haben auch Angst davor, kann ich verstehen. Es wird unsere Gesellschaft verändern, definitiv. Wie, das wissen wir noch nicht. Aber ich sehe in dem auch eine große Chance, wie wir es im Gebet gehört haben vorhin. Ich frage mich manchmal, warum passiert das jetzt gerade? Oder warum lässt Gott das zu? Oder warum sind so viele Menschen, die vielleicht nie die Chance gehabt haben, in der Schule, im Kindergarten, wo auch immer, von Jesus zu hören, wo es schwierig war, in diesen Ländern auch zu missionieren, warum kommen die jetzt zu uns? Okay, weil dort Krieg ist, ja klar. Weil es uns ja besser geht, auch klar. Aber die Frage ist, wie sehen Sie uns, wie erkennen Sie uns, wie erkennen Sie das Haus der Gemeinde? Sehen Sie, welchen Eckstein es hat? Und ich glaube, das ist ein großer Auftrag, den wir, gerade wir Christen hier haben, für diese Menschen ein Licht zu sein und für diese Menschen ein Zeugnis zu sein. Noch ein paar Gedanken zu dem auserwählten Geschlecht, von dem hier die Rede ist, oder dem auserwählten Volk. Und dieses auserwählte Volk hat uns Hannes ja schon ein bisschen berichtet über Israel, ist auch heute ein ganz besonderes Volk. Ja, es ist ein besonderes Volk. Aber nach welchen Kriterien hat Gott dieses Volk erwählt? Er hat es erwählt, so steht es in seinem Buch. Er hat es erwählt, aber nach welchen Kriterien? Das Volk war nicht besonders groß. Wie er es erwählt hat, war es überhaupt nur eine Familie rund um Abraham oder seine Nachkommen. Anfangs auch gar nicht so viele. Es hätte rundherum, also wenn ich mir ein Volk auf dieser Erde gesucht hätte damals, da hat es Ägypten schon gegeben als Großmacht, Mesopotamien, interessante Völker. Gott sucht sich ein ganz kleines aus. Du musst also nicht irgendwie besonders sein, dass Gott dich aussucht. Wenn er dich erwählt, dann erwählt er dich. Und dieses Volk ist damals wie heute, muss man sagen, immer wieder ein besonderes Volk gewesen, auch ein Anstoß gewesen für viele bis heute. Und heute, mich fasziniert es immer, dass ein Volk, das insgesamt ungefähr 15 Millionen Menschen hat, weniger als viele Großstädte in China zum Beispiel, wo einzelne Städte mehr Menschen haben, oder auch Tokio oder Mexiko und so weiter, sind sämtliche Juden auf dieser Welt. Die Hälfte davon lebt ungefähr in Israel, die andere Hälfte verstreut. Aber trotzdem ist dieses Volk in allen Nachrichten. Es ist von ihm erwählt und es ist sichtbar in der Welt, trotz seiner Kleinheit. Wir sind von ihm erwählt und wir sind auch klein. Die Frage ist nur, sind wir auch sichtbar in der Welt? Wir als Christen. Das ist unser Auftrag. Wir sind gewählt als Mitarbeiter, als Repräsentanten von seinem Haus. Die Frage ist, wenn eine Firma einen Repräsentanten sucht, müsst ihr mal schauen, bei so Stellenanzeigen, da wird ganz schön was verlangt und erwartet, ganz klar. Und dann muss er auch noch eine Schulung machen und dann muss er genau im Sinn der Firma auftreten und die Firma repräsentieren, draußen in der Welt. Wir sind gewählt als seine Repräsentanten. Königliche Priesterschaft heißt hier. Treten wir so auf, dass wir seine Gemeinde auch repräsentieren? Treten wir so auf, dass wir die Gemeinde in der Weise repräsentieren, wie das ein Repräsentant tut? Noch viel mehr, sagt Petrus hier, königliche Priesterschaft. Ein kleiner Gedanke zur königlichen Priesterschaft. Wenn du Teil einer königlichen Familie bist, also ich war es noch nie, aber ja, von einer schon, aber nicht jetzt in dieser Welt, also nicht Teil vom englischen Königshaus zum Beispiel, dann wird auch von dir ein ganz bestimmtes Auftreten erwartet. Entsprechen nicht alle, wissen wir. Wenn du in die Familie einheiratest, dann solltest du dich auch so verhalten, wie es eben erwartet wird. Zerbrechen manche daran, schaffen es nicht. Wir sind königliche Priester. Wir sollen also auch so auftreten, wie es von uns erwartet wird. Aber wir brauchen nicht dran zerbrechen. Wir dürfen wissen, dass wir nicht so strenge Vorschriften haben wie das englische Königshaus. Wir brauchen nur, so wie es in den ersten beiden Versen war, das ablegen, was wir gehört haben, was uns hindert dran, und dann zunehmen, dann Nahrung zu uns nehmen aus seinem Wort. Begierig sein nach dieser Nahrung, wachsen mit Nahrung, irgendwann einmal von der Milch zu fester Nahrung wechseln. Er hat uns berufen von der Finsternis zum Licht und davon sollen wir verkündigen, davon sollen wir berichten. Das ist der Auftrag, den wir haben. Das ist der Auftrag als Mitarbeiter und als Priester. Und diesen Auftrag hast du genauso. Jeder hat diesen Auftrag. Von der Finsternis zum Licht. Hast du schon einmal, Vers 9, hast du schon einmal so richtige Finsternis erlebt? Da fällt mir immer eine kleine Geschichte ein in meiner Jugend. Da war ich nicht immer ganz vernünftig, ja. Da habe ich mal mit meinem Bruder die Idee gehabt, dass wir einen Sonnenaufgang sehen wollen vom Traunstein oben. An sich ja keine schlechte Idee. Aber man muss sich dazu mitten in der Nacht auf den Weg machen, klar. Okay, sind wir also hingefahren. Es war wirklich finstere Nacht, kein Mond, keine Sterne. Und haben uns einen Weg gemacht. Gescheit wie wir waren, haben wir natürlich auch keine Taschenlampe dabei gehabt. Handy hat es auch nicht gegeben, leuchtet ja auch ein bisschen. Und dann kommen da die Tunnels. Ich weiß nicht, wer den Weg kennt, wenn man da so hintergeht. Und in den Tunnels, da war es dann so richtig finster. Ja? Da hätten wir uns ein kleines Licht gewünscht. Ein Licht, das uns den Weg leuchtet. Wir haben dann, Gott sei Dank, sage ich heute, den Einstieg nicht gefunden, sind wieder umgedreht. Aber das war so richtige Finsternis. Da reicht ein kleines Licht. Wir sollen so ein Licht sein für Menschen, die in der Finsternis irren. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht und das gilt jedem von uns. Die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Das sind alles Zitate aus verschiedenen Stellen, die hier zitiert werden. Das heißt, dass das mehrfach vorkommt und mehrfach dieser Auftrag ganz klar und deutlich ausgesprochen wird. Dass wir letztlich so eine wunderbare Mauer sind mit verschiedenen großen Steinen. Vielleicht bist du der ganz kleine Stein da drinnen. Ist ganz egal. Aber du hast genauso eine wichtige Funktion. Wenn ein Stein fehlen würde, wäre es kalt innen drinnen. Ja? Und so ein Haufen von Steinen hat, so wie er hier ist, nicht die Funktion. Die Funktion ist, dass daraus so etwas Schönes wie hier gebaut wird. Petrus schließt, oder wir schließen diesen Abschnitt mit den zwei Versen 11 und 12, wo es heißt: Liebe Brüder und Schwestern natürlich, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Hier spricht er uns an als Fremdlinge und Pilger. Ja, momentan sind viele Fremdlinge in unserem Land, aber auch wir sind Fremdlinge in dieser Welt. Und Pilger, Pilger, das heißt, wir sind auf dem Weg. Wir sind noch nicht am Ziel. Das Haus hier ist auch nicht fertig, aber wir sind am Weg. Und da sagt er wieder, so wie er diesen Abschnitt begonnen hat, sagt er wieder, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, und er sagt sehr schön, die gegen die Seele streiten. Was heißt das? Die gegen die Seele streiten. Wir sollen uns davon enthalten, von diesen fleischlichen Begierden, nicht weil es uns nicht vergönnt ist. Das ist nicht der Grund. Nicht weil er uns was vorenthalten will, Vergnügungen, sondern weil die gegen die Seele streiten. Das heißt, weil die da drinnen einen Krieg entfachen. Da drin habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich den fleischlichen Begierden erliege. Wenn du ein Gewissen hast, dann wird das Arbeiten anfangen. Das ist gemeint damit, das wird gegen die Seele streiten. Du weißt, ich sollte so denken und ich tue aber so. Das ist der Grund. Und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Auch wenn wir heute nicht verstanden werden in dieser Welt, wenn wir vielleicht verleumdet werden, wenn wir ein Anstoß sind, so sollten wir doch beharren dran und unsere guten Werke aufzeigen für die Menschen. Der Grund, ganz klar hier, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Letztlich ist das Ziel, dass alle Legosteine, das ist das Ziel von Gott. Wenn einer nicht will, ja, dann will er nicht. Ich habe keinen gezwungen. Wenn sich einer einen Stein zurückhalten hat, dann ist er halt nicht dabei. Ich zwinge niemand. Gott zwingt niemand. Aber es ist sein Wunsch. Das war beim Bau der Legostadt eine wunderschöne Kirche. Es ist noch nicht fertig. Da liegen noch einige Steine. Aber es ist das Ziel, dass jeder Stein dabei ist. Und so ist es das Ziel, dass auch du dabei bist bei seiner Gemeinde und dass du Mitarbeiter bist und Priester, in welcher Rolle und in welcher Funktion auch immer. Amen.